Willkommen zum Podcast Die urbane Spinnstube über Stricken und Spinnen und urbane Selbstversorgung und so weiter und so fort aus Berlin. Ich bin die Distelfliege und ich heiße mit meinem richtigen Namen Ziska. Könnt ihr mich nennen, wie ihr wollt. Und ich habe heute für euch das Übliche sozusagen, was zum Stricken, was zum Spinnen, was über urbane Selbstversorgung, was ich gerade toll finde und mal wieder ein Teechen, weil es ja auch kälter wird. Kommen wir gleich am Anfang zu ein bisschen Housekeeping. Ich möchte mich bei euch für die Kommentare bedanken zur letzten Folge, und zwar bei Fiber Pirates, Ryu, Gabi, Daniela, Strelitz, Luise, Machine Lady und einen besonderen Dank habe ich an Heike mit dem Ravelry-Namen Wollball, denn sie hat mir von Martina Behm das Lefty-Strickmuster geschenkt, um sich für meinen Podcast zu bedanken, und ich finde das total klasse. Ach, ich, vielen, vielen Dank, liebe Heike. Das Lefty-Muster ist echt ein klasse Teil. Ich werde es euch mal verlinken. Aber ich denke, ihr kennt es sowieso, weil Martina Behm ist der aufsteigende Stern der kraus-rechts gestrickten Halstücher aus Deutschland. Ich hoffe zumindest, dass sie aus Deutschland ist. Vielleicht ist sie auch aus Österreich. Jedenfalls ist das so ein kraus-rechts gestricktes Tuch, was so bunt, bunte Blätter am Stiel hat, wo die Blattstiele scheinen sich so durch das Tuch durchzuziehen, und dann am Ende laufen die dann in so einen zackigen Blätterrand am Rand des Tuchs aus, und das Ganze ist kraus-rechts gestrickt, glaube ich. Tolles Teil, und ich habe jetzt das Muster und kann es stricken. Natürlich hat Heike das Muster so richtig ordnungsgemäß bei Ravelry als Gift-Pattern, also als Geschenkstrickmuster, gekauft und mir dann zukommen lassen. Also hier nichts mit Designer-Ausbeutung durch Raubkopieren, was ich total korrekt finde. Von Heike ist echt eine super korrekte Aktion und natürlich total lieb. So, und sonst, was gibt's sonst so aus der Internet-, Podcasting- und so weiter Welt? Wir sind ja mitten im UFO-Monat noch mit unserem tollen Team Yeti. Und ich habe tatsächlich auch was hingekriegt bis jetzt. Also ich habe ein Handarbeitsvorhaben angepackt, was ich schon die ganze Zeit machen wollte und wo ich nicht dazu gekommen bin die ganze Zeit. Was habe ich denn hier jetzt gemacht? Und zwar wollte ich so stoffgefütterte Stoffbeutel mit so einem oben einem Zugband nähen. Keine Projektbeutel oder so, sondern halt so Krimskrams-Beutel. Und halt die aus schönen Stoffen zusammen patchworken, weil das finde ich das Schönste am Patchworken, dass man halt bunte verschiedene Stoffe zu so einer neuen Farbkomposition zusammenpacken kann. Ja, und das wollte ich schon seit vielen Wochen machen, und jetzt habe ich es endlich mal wieder angepackt und bin so mittendrin, würde ich sagen. Also ich will so 7 bis 8 Stück machen und habe davon 4 fertig, und 2 sind zugeschnitten und schon die Außenbeutel gepatcht, und einen Futterstoff muss ich noch zuschneiden und dann halt alles zusammennähen. Ja, dann habe ich noch ein bisschen mein Nähtischchen aufgeräumt, aber ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon erzählt habe. Das kann sein, dass ich das letzte Mal schon gemacht hatte. Ja, ich glaube, das war jetzt, glaube ich, alles vom Housekeeping und vom Organisatorischen. Ja, also dann muss ich natürlich noch sagen, dass das wieder total Spaß macht mit dem Team Yeti und dass so viele Leute mitmachen beim UFO-Monat. Und es gibt auch schon Fotos und die ersten Finished Objects, also fertig gefinischte Objekte. Fertige Objekte. Genau, dann komme ich doch einfach zum Stricken. Ein bisschen Strick-Content hat ja die Housekeeping, der Housekeeping-Teil auch schon. Und ich stricke gerade jetzt beim Podcasten meine Vanillasocken. Und das letzte Mal habe ich ja die Geschichte dieser Vanillasocken erzählt. Ursprünglich sollte das ein Strickmuster aus meinem selbst gemachten, zusammengestellten Sockenclub werden, nämlich Sure to Gal von LSU. Und das habe ich mich dann entschlossen, nicht daraus zu stricken, weil das Muster in dem selbstmusternden Garn zu sehr untergehen würde. Und dafür habe ich dann jetzt einfach, dachte ich, ach, ich probiere mal das Vanilla Sock Pattern von den Knitmore Girls aus. Und das habe ich dann auch nicht richtig gemacht, weil ich eine verkürzte Reihenferse gestrickt hatte mal vor Jahren von den Vinland Socken. Das sind so Socken mit so einem an ja, nicht richtiges Zopfmuster oder so. Es hat so ein Blattrankenmuster auf dem Oberfuß. Und die sind erschienen im Online-Magazin The Anticraft mit so einem Anarchisten-A. Und dort gab es halt eine ganz bestimmte Ferse mit verkürzten Reihen in diesem Muster. Und die fand ich eigentlich total interessant. Die kommt nämlich so ohne diese Zwischenrunden aus, wie es bei der im deutschen Raum sehr verbreiteten Bumerang-Ferse der Fall ist. Und die hat mir eigentlich ganz gut gefallen bei den Windlandsocken und die wollte ich einfach nochmal stricken, um die nicht so arg zu verlernen. Ich war sowieso an dem Punkt, wo ich die Ferse schon wieder verlernt hatte und deswegen habe ich mir das Sockenmuster von den Windlands nochmal vorgeknöpft und habe dann dieses Short Row Heel gestrickt. Und jetzt stricke ich gerade schon den zweiten. Der erste ist schon fertig. Also Vanillasocken, also so Stinos, eigentlich ist das Wort Stino total toll. Ich frage mich, wieso ich eigentlich das englische Wort benutze, wenn die Deutschen auch so ein tolles Wort für Socken haben, die kein Muster haben. Ja, also die Stinos, die gehen voran und jetzt stricke ich sie beim Podcasten, weil mir da dann nun wirklich nichts passieren kann, also dass ich dann zwischendurch zurückstricken muss oder so. Obwohl ich gehört habe, dass es für euch dann schon amüsant ist, wenn ich mitten beim Podcasten so aufjaule vor Schmerzen, weil ich mal wieder totalen doofen Mist gestrickt habe und dann zurückstricken muss. Ja, die anderen Socken, die Sure to Gal, die ich ja dann doch nicht gestrickt habe, die stricke ich ja jetzt aus einem Garn von Knitting Spiro. Und da bin ich ein bisschen weiter gekommen, aber nicht so viel, weil die Stinos, mein Leben passt mehr gerade zu Stinos als zu Mustersocken. Also, wenn man sich hinsetzen kann und einfach so stumpf mal ein paar Runden stricken und aufhören kann, wann immer man will. Ich weiß ja nicht, wie euch das geht, aber bei Mustersocken ist es schon so, dass ich mich dann hinsetze und denke, ich stricke so einen Mustersatz und dann höre ich erst auf. Ich bemühe mich zwar sozusagen Strichliste zu führen oder mit meiner Reihenzähle-App auf meinem iPod oder sonst wo zu notieren, genau wo ich war, aber die Erfahrung zeigt, dass ich es manchmal einfach doch nicht tue. Und dann ist es total gut, wenn man einfach immer bis zum Ende des Mustersatzes strickt, dann findet man beim nächsten Mal den Anfang gleich wieder oder ja, weiß dann halt, wo man war. Und die Shortugal haben einen Muster-Repeat von, haha, jetzt weiß ich es nicht mal. Aber ich glaube, das sind so 14 Reihen oder so. Na toll, jetzt ist die Anleitung nicht direkt vor meiner Nase. Ah ja, und jetzt bin ich auch noch zusätzlich versehentlich auf den Pauseknopf gekommen und dann hat die Aufnahme gestoppt. Also die Anleitung habe ich jetzt gerade nicht da, aber ich würde mal schätzen, dass der Mustersatz so 12 bis 14 Reihen sind. Und viele würden jetzt denken, naja, es ist doch lasch und läppisch und so. Aber dadurch, dass ich eben Hand- und Armprobleme hatte vor, also letztes Jahr um diese Zeit waren die zum Beispiel relativ schlimm, habe ich mir das angewöhnt, nicht mehr so lange am Stück zu stricken. Und ja, ein Mustersatz, da brauche ich dann schon so meine Zeit für. Und danach brauche ich auch eine kleine Strickpause erstmal. Und manchmal, wenn ich gerade was anderes mache oder so, dann habe ich auch gar nicht die Zeit, mich hinzusetzen und 14 Reihen für einen ganzen Mustersatz zu stricken. Und ja, also meine Strickgeschwindigkeit hat signifikant abgenommen in den letzten 2 Jahren. Aber macht ja nichts. Ich meine, es geht ja schon weiter und so. Und ich bin ja froh, dass ich überhaupt noch meinem Hobby frönen kann und es nicht komplett aufgeben musste. Da kann man schon dankbar sein. Was ich, ah, dann habe ich noch zum Stricken was fertig gestrickt. Und das habe ich ja nun wirklich fast so Marathon gestrickt. Da musste ich dann auch echt aufpassen, dass ich ein bisschen kürzer trete und ein paar Pausen mache zwischendurch, weil das wirklich so ein Ding war, was ich schnell fertig haben wollte. Und zwar ist es eine glatt rechts gestrickte Beanie-Mütze, so ein Ringel-Beanie. Das Muster ist kostenlos auf Ravelry zum Runterladen erhältlich und heißt Runner Beanie und ist von einem Mann designt worden, von Matt Babcock. Und ich habe es aus Sockenwollresten gestrickt und ich finde das eine super Sache, um Reste aufzubrauchen. Ich habe ja mir jetzt die Haare, also mein Iro, dazu vielleicht später mehr. Ich habe mir meinen Iro halb abrasiert, so dass ich nur noch am Hinterkopf einen Iro habe und dann bin ich mit, ja, fast mit Glatze durch die Stadt gefahren und jetzt ist ja September geworden und es wird doch kühler. Und dann habe ich mich, glaube ich, deswegen ein bisschen erkältet. Und man unterschätzt es wirklich, wie viel Wärme über den Kopf verloren geht und deswegen habe ich mir jetzt dann in so einer Aktion von 3 Tagen Stricken dieses Beanie gestrickt. Und damit laufe ich seitdem glücklichst rum. Was allerdings leider noch nicht heißt, dass ich bei Ravelry endlich ein Foto auf meine Projektseite gepackt habe und das als fertig deklariert habe. Ich stelle ja meine Projekte immer erst auf fertig um, wenn ich ein Projektfoto, also von dem fertigen Objekt, hochgeladen habe. Ja, das müsste ich eigentlich mal machen. Dann werde ich mal hoffentlich demnächst tun. Und das war alles, was ich stricke und gestrickt habe. Und dann komme ich zum Spinnen. So, diesen Samstag am 15. September ist Worldwide Spin in Public Day, habe ich gehört. Und in Berlin wollen wir uns am Alexanderplatz am an so einem Brunnen der Völkerfreundschaft oder wie das Ding halt heißt, treffen und dort halt öffentlich spinnen. Ich hoffe sehr, dass das Wetter gut ist. Denn ich glaube, kann schon gut sein, dass ich da mich mal blicken lasse. Und wenn, dann werde ich vielleicht mein antikes, altes Klapperspinnrädchen mitnehmen, weil ich finde, es gehört gewürdigt und wahrscheinlich, wenn Leute mit Spinnrädern kommen, werden es halt dann alles die edlen, modernen Teile sein. Und ich muss dann mal wieder mal aus der Reihe tanzen und die Fahne der alten Klapperrädchen hochhalten. Ich spinne auch wirklich ganz gerne drauf, weil es halt so, es hat halt einfach Atmosphäre. Und ich muss ja sowieso die Finko-Wolle mal weiterspinnen, da habe ich ja noch, glaube ich, 3/4 von übrig und 1/4 erst versponnen. Und meine andere Spinnarbeit, die ich in Arbeit habe, der handgefärbte Kammzug von Icke aus Berlin, da bin ich irgendwie nicht weitergekommen, weil ich die letzte Woche oder die letzten 1,5 Wochen eigentlich nicht gesponnen habe, sondern nur gestrickt. Ja, tja, dadurch ist das Spinnsegment jetzt auch schon wieder vorbei. Ach nee, fällt mir noch was ein. Und zwar hatte ich mich, ich glaube, im vorletzten Podcast darüber aufgeregt, warum die Leute Handspindel sagen, wo doch eine Spindel immer eine Handspindel ist und was soll man denn sonst und so. Und ich fand das ein bisschen redundant. Warum hat das Garn hier jetzt einen Fehler? Naja, billig Garn. Und da bekam ich 2 Rückmeldungen. Und zwar hat mir Nala eine PN geschrieben und da hat sie mir die interessante Info weitergegeben, dass früher in älteren Spinnbüchern, zum Beispiel, ich glaube im Ashford Spinnbuch, der Spinnflügel auch als Spindel bezeichnet wird im Deutschen. Und dadurch muss man die Handspindel dann natürlich abgrenzen von einem Teil des Spinnrads. Und heute sagt man ja nicht mehr Spindel dazu zum Spinnflügel, aber kann ich schon verstehen, dass es dann 2 Wörter braucht. Und die andere war Susanne vom Handgemacht-Podcast, die hat gesagt, da halt im Bereich der maschinellen Fertigung, so mit Maschinen und so, dass halt diese ganzen Achsen, auf denen sich die Werkzeuge drehen, auch Spindel genannt werden. Das ist mir auch schon begegnet, weil mein Vater war, bevor er berentet war, Ingenieur. Und der hat dann auch immer von Spindeln geredet an seinen Maschinen. Wobei ich da halt denken würde, dass der Maschinenbau oder die maschinelle Fertigung vom Handspinnertum, also vom Genre her so weit entfernt ist, dass es da eigentlich keine begriffliche Abgrenzung braucht von der Handspindel zur Maschinenspindel. Aber das mit dem Spinnflügel als Spindel, das leuchtet mir dann schon relativ ein. Obwohl ich zu meinen Spindeln auch trotzdem nie Handspindel sagen würde, sondern immer nur Spindel. Ja, dann geht's gleich weiter mit der urbanen Selbstversorgung. Und da habe ich auch nochmal das Stadtbienenbuch zur Hand genommen, wovon ich die letzte Woche erzählt habe. Und da hatten auch, glaube ich, 1-2 Leute gesagt, dass sie das Thema total spannend fanden. Und ich fand es ja auch total spannend. Und deswegen will ich heute noch mal was dazu erzählen. Und vorher vielleicht noch ein kleines Balkon- und Gemeinschaftsgarten-Update. Es ist ja September und Erntezeit oder halt so, der Sommer geht vorbei und so. Und ich muss dieses Jahr mit der Bilanz abschließen, dass ich im Prinzip nichts zu ernten hatte. Ich habe eigentlich nichts geerntet. Es liegt daran, dass ich einfach diesen Sommer total Zeitmangel hatte. Und viele Projekte musste ich einfach brach liegen lassen und so halt auch die ganzen Tomatenpflänzchen, die ich vorgezogen hatte und die Zucchini-Pflanzen, die sind mir tatsächlich dann in ihren kleinen Töpfen so lange gestanden, bis ich gesagt habe, das wird dieses Jahr nichts mehr und dann habe ich die kompostiert mit blutenden Herzen. Ich hatte zwar Leute gefragt, ob sie die für ihre Gärten haben wollen, aber alle waren schon total bedient mit Tomatenpflanzen, so dass ich meine eigentlich nicht mehr losgeworden bin. Und es waren halt so besondere Tomaten, italienische Salattomaten und Ochsenherztomaten, deren Saatgut ich auf Sizilien im Baumarkt gekauft hatte. Und dann gab es noch so eine gelbe Tomate, so eine Demeter-Sorte. Und das ging halt echt alles in die Hose. Tja, nächstes Jahr. Ich habe ja noch von allen Sorten, habe ich ja noch Saatgut. Außer vielleicht von der gelben Demeter-Tomate. Aber die trägt tatsächlich also noch drei Tomaten. Und wenn ich davon noch Saatgut abnehmen kann, dann habe ich da auch wieder was für nächstes Jahr. Aber ansonsten muss ich leider sagen, aufgrund von zu wenig Zeit und Kraft zum Gärtnern diesen Sommer habe ich auch echt nichts hingekriegt. Und tja, kann halt passieren. Nichts, also nächstes Jahr wird's besser auf jeden Fall. Ich werde mir ein super Zeitmanagement zulegen, wonach ich halt mir mehr auch mehr für Freizeit für mich gönnen werde. Das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Und ich bin aufs Wildeste dazu entschlossen. Dann werde ich jetzt mal mein Strickzeug weglegen und das Stadtbienenbuch in die Hand nehmen und euch was von den Bienen erzählen. Und jetzt drücke ich mal schnell den Pausenknopf. So, und zwar habe ich heute zwei Themen und das eine ist der Honig und das zweite ist die Stadtnatur. Also der Honig selber. Den beschreibt halt Erika Meyer in ihrem Buch Die Stadtbienen. So plastisch und toll, dass man eigentlich nur noch Honig essen möchte, was vielleicht auch nicht so gesund ist, aber ja. Sie schreibt eben, dass der Honig, es ist halt viel gesünder mit Honig zu süßen als mit weißem raffinierten Zucker. Weil Honig außer Süßkraft und Zucker eben noch viel mehr Bestandteile hat und es geht halt schon mit dem Zucker selbst los, während halt der Industriezucker ein Einfachzucker ist, der sehr schnell ins Blut geht und halt auch schneller verbraucht. Also dadurch, dass er so schnell ins Blut geht, schwankt halt der Blutzuckerspiegel dann sehr stark und dann kriegt man, sobald der Zucker, also der ist schnell verfügbar und schnell wieder abgebaut und dann kriegt man halt wieder Heißhunger, sobald der Zucker weg ist. Während Honig ein Mehrfachzucker ist, nämlich Frucht- und Traubenzucker kombiniert. Und diese Mehrfachzucker, die müssen vom Körper halt erstmal aufgespalten werden und die Energie wird dann auch langsamer frei als bei Industriezucker. Und dadurch verursacht der Honig als Süßmittel weniger Heißhunger wie der Zucker. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass Honig da wahnsinnig große Mehrfachzucker hat, aber also da ist dann zum Beispiel so Vollkornbrot sicherlich noch besser. Aber wenn man jetzt Honig nur gegen Industriezucker antreten lässt, dann hat der Honig schon gewonnen. Und Honig halt, der unbehandelt ist und also diesen Qualitätsrichtlinien des Deutschen Imkerbundes entspricht. Der enthält halt auch mehr als nur Kohlenhydrate, also Zucker, sondern auch Vitamine und Kalium und Magnesium. Und deswegen ist der halt auch ganz gut so mit diesen ganzen feinen Nährstoffchen ausgestattet. Und dann sind noch da Enzyme drin und Aminosäuren und Pollen und Aromen und so. Und wenn man das so richtig bedenkt, dass der halt auch wirklich aus Tausenden und Abertausenden von einzelnen Bestandteilen entstanden ist, der Honig aus sehr, sehr, sehr vielen Blütennektaren ist der entstanden, und dadurch ist der Honig einfach mehr als die Summe seiner Bestandteile und ist halt einfach so ein, um dieses Wort mal zu strapazieren, ein ganzheitliches Lebensmittel. Und Erika Meyer schreibt, Honig ist für mich wie flüssiges Gold. Ich freue mich, wenn Menschen den Honig ihrer Umgebung essen und schätzen. Honig bereichert nicht nur unsere Umwelt, er bereichert auch unseren Körper. Der Reiz am Imkern und an der Honigernte besteht für mich auch unter anderem in genau dieser lokalen Verbundenheit. Alles, was wir brauchen und was uns gut tut, finden wir in unserer direkten Umgebung. Wenn wir uns für sie einsetzen und uns in unserem direkten Lebensumfeld engagieren, wird die Natur uns das danken. Ein Bienenvolk kann rein rechnerisch eine Blütenfläche von 400 Quadratkilometern abdecken. Wenn wir verstehen, was da alles dabei verbunden wird, verstehen wir auch die Bindung, die dem Honig zu eigen ist. Honig ist verbindlich. Kein Wunder, dass viele Menschen mit Honig ein Gefühl von Heimat assoziieren. Ja, das habe ich jetzt vorgelesen, weil das fällt mir einfach schwer, so diese Stimmung so in Worte einfach so dahin zu labern, dass das so rüberkommt, was sie schreibt. Weil das sind halt so gefühlte Verbindungen, oder dass man über in den Honig was erfühlt, und sie als Imkerin, sie fühlt ja sehr viele Sachen, wenn sie ihren Honig erntet. Und das kann ich auch sehr gut verstehen. Ich fühle ja auch einen Haufen Sachen, ich fühle mich ja auch verbunden mit allem, wo es so herkommt, wenn ich zum Beispiel Brot backe in der Bäckerei. Und da ich ja weiß, wo es herkommt und wer das Getreide angebaut hat und wo und so, dann ist das wirklich eine ganz andere Sache, als wenn ich in so einer konventionellen Bäckerei, die aus so einer konventionellen Großmühle irgendwelches genormtes Mehl bezieht, stehen würde. Das ist wirklich was anderes. Ja. Und dann kommen wir vom Honig zur Stadtnatur. Und was ich sehr interessant fand, ist, dass die Stadtnatur in Berlin zum Beispiel sehr viel verschiedene Blüten hat für die Bienen, und vor allem halt auch das fast das ganze Jahr, also den ganzen Sommer, Frühling und Herbst Blüten da sind, wo die Bienen halt Nahrung finden. Während Erika Meyer dann so kritisiert, dass auf dem Land die Bienenstöcke meistens neben so einem Monokulturfeld aufgebaut werden, und wenn das Feld blüht, dann haben die Bienen halt Pollen und Nahrung einzutragen, und danach und davor gibt es nichts. Das ist natürlich für die Bienen auch, was ich das letzte Mal erzählt habe, ein Stress, wenn sie nur eine Pflanze haben, die sie anfliegen, und wenn die Nahrungssammelzeit kurz ist, dann entstehen halt auch gestresstere Völker, wie wenn man das ganze Jahr unter sehr, sehr vielen Blüten wählen kann. Und was ihr euch vielleicht schon mal gefragt habt und was ich auch nicht wusste und sehr interessant fand, ist, dass Bienen blütentreu sind. Das heißt, wenn eine ein Bienenvolk eine bestimmte Pflanze gerade sammelt, dann wird so lange nur die Pflanze gesammelt, bis es davon nichts mehr gibt. Also dadurch kann man auch dann, wenn man nachdem die Blüte abgeblüht ist, als Imker sozusagen Honig erntet, kann man halt diesen sortenreinen Honig haben. Das liegt nicht daran, dass nichts anderes blühen würde zu der Zeit, sondern dass eben dieses eine Bienenvolk diese eine Sorte eben einträgt, bis sie zur nächsten Blüte übergehen. Und dadurch kriegt man das dann hin, dass man zum Beispiel Lindenhonig oder Akazienhonig machen kann, ernten kann. Und in Berlin ist es speziell so, dass Berlin gute, gerade die Stadtbäume sind so ausgewählt worden, dass die Bienen immer was zu sammeln haben. Und es kam daher, dass in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein gewisser Karl Förster aus Potsdam die Stadt Berlin beim Auswählen der Stadtbäume beraten hat. Und dieser Karl Förster war nicht nur Gärtner, sondern halt hatte auch Bienen und hat dann geimkert. Und dann hat er sich natürlich die Bäume rausgesucht, die den Bienen gut in den Kram passen. Und das sind zum Beispiel Robinie oder halt auch Akazie und Robinie sind das gleiche. Und Kastanie, Ahorn und Linde. Und dass Ahorn auch für die Bienen toll ist, habe ich gar nicht gewusst. Ich dachte, weil die Blüten, die, aber Linde und Ahorn haben ja beide diese, wie sagt man, also diese Propellerblüten, die dann so vom Wind hochgeweht werden. Und die sehen dann gar nicht so nach Blumen aus, aber die bringen den Bienen ja auch was. Und Lindenhonig sagt mir auch was. Allerdings habe ich noch nie Ahornhonig gehört. Also dadurch, dass in der Stadt so viele verschiedene Blüten immer sind, ernten Stadtimker bis zu 45 Kilo Honig pro Volk und auf dem Land sind es nur 20 Kilo pro Volk im Schnitt. Und das ist schon beachtlich, also es ist fast das Doppelte. Und also ich persönlich habe auch beschlossen, dass meine Blumenauswahl nächstes Jahr auf meinem Balkon auf jeden Fall bienenfreundlich wird, dass halt weil zum Beispiel Geranien bringen den Bienen nichts und die meisten gefüllten Blumen wie Tagetes bringen auch Bienen nichts. Und was es halt bringt, sind Kräuter und ungefüllte Blumen und da werde ich mich nächstes Jahr dann kommen halt keine Tagetes und keine Geranien mehr, obwohl ich habe da die ein oder andere Geranie schon und wenn die es überleben, die Überwinterung, dann werfe ich die natürlich nicht weg. Ich fände es natürlich auch blöd, Pflanzen wegzuwerfen. Aber die Stellen in den Balkonkästen, die neu bepflanzt werden, da werde ich auf jeden Fall die Bienen mit berücksichtigen. Das war's von der urbanen Selbstversorgung für dieses Mal. Und dann erzähle ich euch was von dem Teechen, was ich gerade trinke. Und zwar ist das ein aromatisierter Rooibos namens Irish Sahne. Und diesen Tee trinke ich total gerne mit Milch und ich trinke meine Tees ja immer ohne Zucker, aber diesen, da habe ich jetzt so ein Geschenk gekriegt, so Stäbchen mit Candiszucker vorne dran und dann habe ich den jetzt mal ausnahmsweise mit Milch und Zucker getrunken und das schmeckt total lecker, so karamellig und so ein rötlicher Tee mit dem richtig schönen warmen Karamellaroma. Und heute ist sowieso das Wetter so runtergekühlt, dass mir das genau richtig in den Kram passt heute mit dieser Irish-Sahne-Tee mit Karamellaroma. Ich habe den auch in einem lokalen Teeladen hier gekauft, im Teehaus Frankfurter Allee, im Ring Center. Sagt wahrscheinlich den Nicht-Berliner natürlich gar nichts. Aber solche Rooibos-Tees, die so entsprechend aromatisiert sind, ich glaube, die kriegt man inzwischen, sind sehr verbreitet. Und ich finde es toll. Ich hatte auch mal einen anderen in der Richtung und fand den auch toll. So, und dann kommen wir noch, was ich gerade toll finde. Und ich glaube, das ist Lesen mal wieder. Und ich lese gerade im Internet mal wieder einen Haufen Polit-Texte. Und wer meinen Blog außerhalb der Podcasts liest, hat es auch schon mitgekriegt, warum, was ich gerade so alles lese oder was ich gelesen habe, hauptsächlich über das Thema Critical Whiteness. Auf Deutsch nennt sich das kritische Weißseinsforschung oder kritisches Weißsein. Und das ist sowas wie der Verein kritischer Polizisten nur für Weiße und ihr Weißsein. Und das kannte ich schon so ansatzweise und dann hin und wieder packt's mich und dann lese ich richtig, richtig viele Artikel und Übersichten über ein bestimmtes Thema und dann habe ich mir auch zwei, drei Podcasts, würde ich nicht sagen, aber so auf Audio aufgenommene Vorträge dazu angehört und bin wieder richtig dolle inspiriert und sensibilisiert und ich bin ja jemand, ich lese keine Fiktion. Ich weiß nicht warum, es gefällt, Fiktion ist halt einfach nicht mein Bier und so Sachbücher und bestimmte Themen, da kann ich mich richtig so reinstürzen und das Wissen so in mich aufsaugen. Das finde ich total klasse. Und außer zum kritischen Weißsein habe ich noch was gelesen über halt, ja, feministische Sachen, über Rape Culture und über, ja, Belästigung und so eine Sachen, also alles so ganz ernste Themen, aber fand ich spannend, also. Ich kann mich nicht immer mit so Themen auseinandersetzen, weil sonst kriegt man ja auch den Frust. Aber ab und an finde ich es wirklich sehr interessant und halt auch nicht nur frustrierend. Also ich finde es auch manchmal sehr bestärkend, dass andere auch sensibel sind und sich dazu scharfsinnig und so äußern. Vielleicht sage ich noch ein drei Sätze zum kritischen Weißsein. Für diejenigen, denen das in meinem Blog zu lang oder zu uninteressant war. Es geht im Prinzip darum, um Rassismus und da wurde halt lange Jahre immer nur gesagt, halt Rassismus war immer das Thema von Nicht-Weißen, von halt Schwarzen und oder halt, was man heute oft auch sagt, ist People of Color. Und die Weißen wurden immer nie, also die wurden eigentlich nie betrachtet beim Thema Rassismus. Dabei geht eben Rassismus von einem System aus, wo die Weißen eben die Kultur dominieren und im Prinzip geht Rassismus von Weißen aus und die Weißen betrachten sich selbst aber nicht, wenn das Thema aufkommt. Und das kritische Weißsein beleuchtet eben, also dreht halt den Blick um von den Leuten, die immer das als das andere und als das Abweichende dargestellt werden, also Schwarze, und dreht den Blick um auf die Weißen und fragt eben, ja, schauen wir uns doch mal an, was die Weißen eigentlich machen und wie sie sich selber als die Norm konstruieren und wie ist eigentlich die Position der Weißen in einem rassistischen Gesellschaftssystem und was haben sie im Vergleich zu anderen Menschen für Privilegien und warum und wie äußert sich eigentlich Weißsein? Und es geht halt davon aus, dass das Weiße, und ich bin ja auch weiß im politischen Sinne, Insofern also das Weiße eben die Menschen bezeichnet, die in einer Gesellschaft mit rassistischer Ungleichheit die privilegierte Position einnehmen. Jetzt habe ich den Faden des Satzes verloren. Also es geht davon aus, dass Weiße Rassismus erst überwinden können, wenn sie ihre eigene Position nicht mehr unsichtbar machen und sich eben auch selber betrachten in der ganzen Gleichung. Und da habe ich halt einen Haufen Zeug gelesen und fand es total interessant. Genau. Und dann, glaube ich, haben wir es für heute wieder geschafft. Und wer in Berlin ist, ich muss mal gerade gucken, bei Ravelry nämlich, bei diesem Worldwide Spin in Public Day, wann, um wie viel Uhr das losgeht. Aha, 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 er ist ja da, und zwar um wie viel Uhr? Oh, da wurde gar nicht, doch ab 12 Uhr mittags am Brunnen der Völkerfreundschaft am Alexanderplatz treffen sich Claudia von Flinkhand und Yahya Sis von Berlin Spind. Und ansonsten kommen auch noch Ringelsocke und Feenfaden von Berlin Spind. Und ich werde, wenn das Wetter hält, auch kommen. Ich klicke jetzt einfach mal an, dass ich mit teilnehme. Und ja, wenn ihr zuhört und in Berlin seid, kommt vorbei. Es macht bestimmt Spaß. Ich hoffe, dass das Wetter hält. Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Woche, eine faserverrückte Zeit und stricken ohne Tränen. Tschüss! Tschüss! Okay, wieder ist eine Folge Die urbane Spinnstube zu Ende und ihr bekommt hier die obligatorischen Kontaktinformationen. Alles, was ich in der Folge erwähnt habe, versuche ich in den Shownotes zu verlinken oder zu erwähnen. Und die findet ihr auf meinem Blog unter distel.today.net. Und today wird geschrieben T-W-O-D-A-Y. Ich freue mich sehr über Kommentare auf eben jenem erwähnten Blog oder in der Ravelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch und in der Strick-Community Ravelry.com. Und wer mir eine E-Mail schreiben will, kann das tun unter distel@spiritvoices.de. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche und stricken ohne Tränen.